Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's! Heute begrüße ich Mathis Ernst Hesse. Mathis Ernst Hesse, ich habe ihn kürzlich kennengelernt bei einer Veranstaltung, habe mich mit ihm unterhalten. Dabei wurde klar, ich habe mich schon mal mit ihm unterhalten. Und der junge Mann, der hat mich wirklich gepackt, weil der besondere Eigenschaften mit sich bringt. Und das geht schon los mit seinem Studium. Er ist nämlich Master in Cognitive Science und er hat den Master in Mathematik. Und dann hat er auch noch mit dem Medizinstudium angefangen. Und ich glaube, dass das so für die Zukunft eine richtig gute Ausrichtung ist. Aber bevor ich mit Ihnen, lieber Hesse, ins Gespräch gehe, frage ich Sie, was dürfen denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Ihnen noch erfahren?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, für die Persönlichkeit nicht ganz unwichtig ist immer so ein bisschen der Ort, wo man aufwächst. Und ich bin in Dortmund geboren und da auch aufgewachsen, habe die ersten 25 Jahre meines Lebens da verbracht. Und ich sage immer, und das können die Leute nicht so gut nachvollziehen, ich glaube, ich sterbe auch da, weil irgendwie lässt einen das nicht so richtig los. Hatte da wirklich eine sehr gute Studienzeit und jetzt bin ich vor einem Jahr nach Göttingen gezogen, wohne hier in der 6er WG und habe quasi nochmal einen kleinen Teil des Studienlebens quasi nochmal, ja, lebt das Ganze nochmal durch.
Das kann ich nicht unkommentiert lassen, weil damit natürlich auch verbunden ist, sind Sie denn Fußballfan?
Da kommt man nicht drum herum, wenn man in Dortmund wohnt. Ich glaube, so Hardcore-Fußballfans, die würden mich wahrscheinlich nicht so gerne mögen, weil ich kenne mich nicht so gut aus mit den Spielernamen. Aber ich kann alles mitsingen im Stadion, wenn die Möglichkeit sich ergibt. Und die ergibt sich als Dortmunder doch sehr häufig. Dann bin ich auch immer sehr gerne im Stadion und habe da viel Spaß. Und die ganze Stadt ist voll mit Fußballfans an jedem Spieltag. Und das ist echt beeindruckend. Das kann man nicht außen vor lassen.
Ja, super erklärt. So, lieber Hesse, für mich ist jetzt die Frage, lassen Sie erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, bewusst werden, was ist eigentlich Cognitive Science und so erklärt, dass ich es auch verstehe.
Ja, also das ist ein relativ neuer Studiengang vor allem. Ich habe das in Bochum studiert, da war das ganz neu, ich glaube 5, 6 Jahre alt erst. Und da geht es um die grobe Frage oder große und grobe Frage, wie funktioniert das Gehirn? Wie funktioniert Kognition? Und da gibt es alles Mögliche, was man da fragen kann. Wie unterscheidet sich der Mensch vom Tier? Wie funktioniert das quasi ganz chemisch, physikalisch in unserem Gehirn? Und um diese Frage zu beantworten, hat man gesagt, man braucht ganz verschiedene Disziplinen, verschiedene Wissenschaften, die sich da zusammentun. Das heißt, da reden Psychologen miteinander, aber man hat auch Neurowissenschaftler. Und ganz großer Fokus in meinem Studiengang lag vor allem auf dem philosophischen Aspekt, also was macht das Bewusstsein aus? Und dann dadurch, dass ich das durch ein bisschen Vorerfahrung aus der Mathematik auch gut kannte, auch viel aus der Informatik, also den Computerwissenschaften, weil man sich dann fragt, wie sehr, weil man sich das so schön vorstellt, funktioniert unser Gehirn so wie ein Computer? Wie gut kann man das Gehirn mit einem Computer nachbauen? Und da ist ja gerade aktuell mit KI passiert ja eine Menge. Und diese ganzen Wissenschaften, die sich alle mit der Frage beschäftigen, oder unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert das Gehirn, die versucht man in den Kognitionswissenschaften, also Cognitive Science auf Englisch, zu vereinen.
Wie sind Sie darauf gekommen?
In der Tat habe ich erst den Bachelor in Mathematik gemacht in Dortmund. Das war irgendwie so, Schule, Mathe konnte ich gut und das war irgendwie auch so ein Ehrgeizding, weil Mathe ist ein bisschen nerdy und irgendwie auch irgendwie hoch angesehen. Mathe ist schwierig, aber ich dachte, mir liegt's. Und ich muss sagen, die ersten 2 Semester waren extrem hart, weil man ein bisschen seine Denkweise umstellen muss. Aber ich kann bestätigen, es lag mir irgendwie, ich hatte Glück. Und dann war aber danach auch die Frage, okay, Mathematiker werden, das will ich irgendwie anderen Leuten überlassen. Das ist beeindruckend, aber ich habe gemerkt, irgendwie interessiert mich der Mensch im weitesten Sinne, und das ist das, was wahrscheinlich viele meiner Medizin-Kommilitoninnen und Kommilitonen auch sagen, mit Menschen arbeiten, das macht man als Mathematiker jetzt nicht so viel. Und dann habe ich mir Zeit genommen und überlegt, was kann man da machen, was passt da gut. Und da kam dieser Cognitive Science-Studiengang sehr gelegen, weil das einfach genau das versucht, die Frage, wie funktioniert der Mensch, wie tickt der Mensch, auch sehr formell zu beantworten.
Das passt gut auch zu meinen Erfahrungen. Also mein ältester Sohn, der hat Computing Science in London studiert und wir sprachen über Mathematik. Ich habe ihn damals noch nicht so als Riesenmathematik-Talent erkannt. Und dann sagte er irgendwann, weißt du, Papa, du hast Mathematik nicht verstanden.
Ja.
Mathematik muss man als Ganzes verstehen. Und da dachte ich, ich weiß nicht mehr, wovon er spricht. Aber das ist wohl das, was sich hinter Mathematik verbirgt, dass man tatsächlich eben in die Tiefe geht. Und dann kam bei Ihnen dieser interessante Weg Cognitive Science dazu. Ich habe mir hier notiert, diese philosophische Ausrichtung finde ich hochspannend, ne? Weil philosophisch wird ja oftmals so abgetan, ach, ne? Aber diese Verbindung und mit Menschen arbeiten, das passt dann gut zusammen. So, und dann haben Sie irgendwann gesagt, jetzt will ich auch noch Medizin studieren. Wie kam das?
Ja, ist natürlich viel passiert. Auch ich habe viele Leute kennengelernt und das war, glaube ich, ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ich habe über das Studium ein Auslandssemester in Frankreich gemacht und habe da einige Medizinerinnen und Mediziner kennengelernt und die haben das nochmal in mir so ein bisschen entfacht, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was heißt es, Medizin zu studieren, weil die halt auch dieses, was ich vorher auch schon gesagt habe, mit Menschen arbeiten, Menschen helfen, immer wieder erwähnt habe. Und dann habe ich überlegt, okay, das war ja auch mein Grund, Kognitionswissenschaften zu studieren, den Menschen zu verstehen. Und ich hatte in diesem Cognitive Science Studium auch sehr Glück, nette und gute Leute kennenzulernen, die mich da auch sehr gefördert haben. Das heißt, ich bin auch schnell in so einen Forschungsbereich gekommen und durfte dann auch sehr philosophisch forschen. Und habe dann da gemerkt, dass es da aber wieder so ist, dass es extrem theoretisch bleibt. Vor allem in diesem philosophischen Bereich, wo ich ja eigentlich dieses Philosophische benutzen wollte, um mit den Menschen zu arbeiten. Da aber dann so in so, ich habe das immer so als Bild gemacht, man sitzt dann halt 4 Wochen lang vor seinem Schreibtisch über irgendeinem philosophischen Problem. Ich könnte jetzt ins Detail gehen, das sind so Formeln, die versuchen, menschliches Denken zu beschreiben. Und dann guckt man, wenn man jetzt da diesen kleinen Part ändert, passt das dann noch? Und das dauert dann 4 Wochen, sich das alles anzugucken und alles mathematisch perfekt durchzurechnen. Und dann habe ich erstens 4 Wochen alleine vorm Schreibtisch verbracht. Das konnte ich mir nicht so lange vorstellen. Und ich habe vor allem irgendwas gemacht, was am Ende für die Grundlagenforschung aus der philosophischen Perspektive wahrscheinlich sehr interessant ist, aber was für dieses, ich will eigentlich mit Menschen arbeiten und Menschen helfen, nicht passt.
Dann haben Sie Erfahrungen aus 2 Studiengängen gehabt und dann kommt ein Medizinstudium. Dieses Medizinstudium heute 2025, wie empfinden Sie es?
Ja, das ist faszinierend. Ich weiß nicht, inwiefern ich mir rausnehmen darf, das zu kritisieren, das Medizinstudium, weil das ist ja ein sehr gut anerkanntes Studium. Also irgendwie viele Leute wollen das studieren. Wenn jemand Medizin studiert hat, dann wird er immer sehr hoch angesehen. Und ich glaube, das hat auch seine Berechtigung, weil man lernt extrem viel. Aber das ist ja auch dieses Klischee, man lernt viel. Aber man lernt extrem viel auswendig. Also ich merke das bei meinen Kommilitonen und auch wenn ich mit Leuten aus dem älteren Semester spreche, die haben eine unfassbare Menge an Wissen, aber manchmal, und ich glaube, kommt einfach mit dieser großen Menge, fehlt das Hinterfragen ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Studium auch so gewollt ist, weil erstmal müssen die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte diese ganzen Inhalte wissen. Aber in den anderen beiden Studiengängen ging es extrem viel um: Denken Sie selber nach, hinterfragen Sie das, was Sie hören. Stimmt das so? Und im Mathematikstudium, man glaubt das nicht, weil Mathematik ist immer so richtig oder falsch, aber da geht es genau darum. Man muss alles bis aufs kleinste Detail verstanden haben und jede noch so kleine, bin ich mir da unsicher, Lücke wird angegriffen. Und das passiert im Medizinstudium nicht.
Also besser hätte man es nicht sagen können, vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut zu veranschaulichen, wenn man ein Telefonbuch, das kennen vielleicht die Älteren noch, diese dicken Telefonbücher, wenn man das einem Medizinstudenten gegeben hat und gesagt hat, lerne es auswendig, dann hat er gesagt, ja. Und wenn man das einem Mathematikstudenten gegeben hat, hat er gesagt, warum?
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Frage, ne? Und das ist natürlich das, was Herr Hesse hier anspricht. Das ist leider das ganz, ganz große Problem im Medizinstudium. Im Medizinstudium wird Wissen aufgesaugt und letztlich ein Wissen, das man zu einem ganz, ganz großen Teil sowieso heute jederzeit maschinell zur Verfügung hat und wo man sich viel eher darauf spezialisieren sollte, Wie vermittelt man Informationen an Patienten? Wie nehme ich Patienten mit? Deswegen ist dieser Bogen so gut zu dieser auch philosophischen Interessenslage von Ihnen. Und ja, ich glaube, da haben wir sehr gut begriffen, hier prallen zwei Welten aufeinander, aber man muss dann natürlich auch mal durch die andere Welt gehen. Aber man kann für sich trotzdem das eine oder andere vielleicht stärker hinterfragen, auch gerade wenn sie wissenschaftlich aktiv und interessiert sind. Aber trotzdem läuft ja noch mehr. Ich habe gehört, Sie sind heute als IT-Experte auch tätig. Was machen Sie?
Also das hat schon angefangen während des Studiums, dass ich gemerkt habe, ich habe Lust irgendwie meine Programmierfähigkeiten, die habe ich auch irgendwie als kleines Kind schon angefangen, irgendwie mit Computer rumzuspielen, fand das irgendwie spannend. Dann hat mein Vater mir damals so ein HTML für Kids Buch geschenkt und das hat das Ganze gestartet, deswegen lag mir das irgendwie, programmieren konnte ich und das war ein sehr angenehmer Nebenjob schon immer und dann habe ich gemerkt, dass es spannender ist, verschiedene Projekte zu haben und auch mal wechseln zu können. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Das war ein viel kleinerer Schritt, als der so klingt. Das klingt immer so groß, man macht sich selbstständig, aber am Ende meldet man ein Gewerbe an und plötzlich kann man Rechnungen schreiben. Aber dann passiert da doch relativ viel, weil dann kann man halt ganz niederschwellig Leuten seine Dienstleistungen anbieten. Und ganz aktuell habe ich programmiere ich viel. Da geht es um so eine Webseite, und da geht es ganz viel darum, dass die schön aussehen muss. Ich habe im Rahmen der Tätigkeiten auch mal bei einem App-Hersteller, der hat so eine Spiele-App entwickelt, gearbeitet. Und da ging es ganz viel darum, wie muss man die App aufbauen, damit der Mensch weiter diese App benutzt. Also natürlich auch sehr kapitalistisch gedacht. Wir wollen, dass der Nutzer ganz viel Zeit da verbringt. Aber das war perfekt zu den Kognitionswissenschaften gepasst, weil es darum geht, wie tickt der Mensch. Wenn dieser Button jetzt grün leuchtet, nachdem ich ihn klicke, dann passiert was im Gehirn, was nicht passieren würde, wenn der Button nicht grün leuchtet, nachdem ich ihn klicke. Um jetzt so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Und jetzt aktuell ist es ein bisschen der Zwiespalt, weil mir diese Tätigkeit sehr viel Spaß macht, aber sie ist vor allem auch ein bisschen mein Lebensunterhalt, weil ich neben dem Medizinstudium natürlich auch schauen muss, wie ich über die Runden komme.
Machen Sie das weiter, Herr Hesse, und hören Sie auf keinen Fall mit Medizin auf, weil Medizin braucht solche Leute wie Sie. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn Sie da vielleicht mal so das ein oder andere Tal durchlaufen, denken Sie an meine Worte. Und das wird eine große Geschichte. Jetzt, wie alt sind Sie, Herr Hesse?
Ich bin 27 geworden.
27, so. Nun haben Sie ja 27, Sie sind aufgewachsen mit iPhone und was es alles gibt. Das musste man Ihnen nicht erklären. Sie bekommen mit und dann auch noch durch das Studium künstliche Intelligenz. Was passiert da? Was hat das für Möglichkeiten? Wie empfinden Sie diesen, schon den Begriff oder das, was drumherum passiert? Macht es Ihnen Freude, Zuversicht, Sorgen? Wie ordnen Sie das ein?
Ich glaube, das erste Wort, was ich sagen würde, wäre Begeisterung, weil es passiert unfassbar viel und es passiert auch viel, was selbst in, ich war mal auf so einer Konferenz in Toronto und die internationale Cognitive Science Konferenz war das also relativ groß und da wurde viel über diese Sprachmodelle gesprochen. Aber ein Jahr später sieht die Welt schon ganz anders aus, weil dann gibt es plötzlich für alle Menschen zugänglich so ein ChatGPT, wo jeder plötzlich erkennen kann, was das bedeutet. Und wenn man dann auch noch weiß, was dahinter steckt, dann macht einen das wirklich ein bisschen baff, weil da einfach Rechenpower genutzt wird und die wird einfach riesig aufgezogen und dann kann das plötzlich Dinge, die man nie erwartet hätte, dass es könnte. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann, die sollte man vielleicht auch nicht aufhalten, weil es ist ja eine technologische Entwicklung, die uns total viel bietet. Aber ich glaube, jetzt vor allem aus den Kognitionswissenschaften herausgeschaut, dass man schauen muss, was das mit den Menschen, sowohl dem Individuum als auch mit der Gesellschaft macht. Weil so eine KI, selbst die Leute, die geschrieben haben, wissen nicht, das ist ja das Besondere an KI, wissen nicht wirklich, wie sie funktioniert am Ende. Also was da genau vorgeht, damit jetzt dieser Satz bei ChatGPT rauskommt, das weiß man nicht. Und wie gesagt, das ist eine große Chance, aber das birgt natürlich auch eine Menge Gefahren. Und insbesondere diese Frage, was das auch kognitionswissenschaftlich, also im Gehirn der Nutzenden auslöst, sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn ich jede Kleinigkeit mit ChatGPT generieren lassen kann, ist das praktisch. Aber ich glaube, dass das ein Problem ist. Es gibt nämlich zum Beispiel diesen Google-Effekt. Das ist man könnte es als Cognitive Bias, also so eine Verzerrung beschreiben. Und das bezeichnet das Problem, dass Menschen anfangen, sich weniger zu merken, weil sie alles googeln können. Und das ist ja eine schöne Sache, weil wir können alles googeln, dieses Werkzeug haben wir, wir sollten uns nicht mehr so viel merken müssen. Aber wenn jetzt ein ChatGPT da ist und das kann mir jeden Text generieren, dann fange ich an, vielleicht diese Textgenerationsfähigkeiten irgendwann, entweder als Individuum oder über Generationen, zu verlieren. Und das kann okay sein, aber wir sollten nicht außer Acht lassen, was das mit uns macht.
Das haben Sie super zusammengefasst. Und das Thema ist ja, das gilt dann auch für die Medizin.
Ganz genau.
Wenn wir alles berechnen lassen können und alle Wahrscheinlichkeiten und Prognostik geben können, aber nicht mehr die Befähigung haben, das wenigstens schrittweise selbst tun zu können, oder wir arbeiten mit einem Roboterassistenzsystem, es werden komplexe Operationen durchgeführt, die werden immer automatisierter und irgendwann können die Chirurgen die ganz normale Chirurgie nicht mehr, die aber trotzdem manchmal erforderlich ist, weil auch so ein Roboterassistenzsystem dann, selbst wenn es nicht mehr nur Assistenz ist, auch nicht alles kann, dann wird es schwierig. Und das sind Herausforderungen, lieber Herr Hesse, den können Sie sich dann auch stellen. Weil da wird das Thema sein, den Menschen nicht zu vergessen bei dieser ganzen Thematik Entwicklung, Potenziale KI. Lieber Hesse, das hat mir super viel Freude gemacht. Wenn ich, das sehen die anderen jetzt nicht, aber ich sehe, wie begeistert Sie sind, wie Sie brennen hier. Großartig. Ich hoffe, wir verlieren einander nicht und bleiben in Kontakt. Und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Sie bilden ab eine besondere, Gruppe von Medizinerinnen und Medizinern, die es sich lohnt, weiterentwickeln zu lassen und nicht nur in ganz strengen Studiensystemen, sondern auch mal ein bisschen Freiheit zuzulassen, damit sie doch was hinterfragen und nicht das Telefonbuch einfach lernen. Herr Hesse, alles Gute und bis hoffentlich bald.
Vielen lieben Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Hatte sehr viel Spaß. Danke.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem 10xD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@10xd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.